Ogun McKenna. Ogun und der enträtselte Tod. 10. Die Welle. Ogun stand mit dem Auto auf dem Standstreifen des Zubringers zum Terminal 5 des Flughafens Berlin-Brandenburg. Er war nicht alleine, mehrere Autos standen dort und warteten auf ein Handysignal. Es war so, dass sobald man in den Abholbereich einfuhr, die Kennzeichenerkennung das Auto registrierte und drastische Parkgebühren fällig wurden. Also sparte man sich die Parkgebühren, indem man erst im letzten Moment auf Signal des Abzuholenden in den Bereich einfuhr. Dies machte Ogun nicht nur deshalb Freude, weil es die Parkgebühren minimierte, sondern auch, weil er so nur wenig Zeit in dem total überwachten Bereich verbrachte. Ogun schaute aus der Frontscheibe seines Autos in einen regnerischen Himmel. Gleichzeitig hielt er den Rückspiegel unter Beobachtung. Sollte ein Polizeiwagen im Rückspiegel auftauchen, würden sich alle Wagen auf dem Standstreifen einvernehmlich wieder in die Spur einordnen und einfach eine Warterunde durch den Flughafen fahren, um sich dann wieder in der Standposition einzufinden. Ähnlich wie die Flugzeuge über uns, dachte Ogun. Es machte einfach Freude, diesem Überwachungssystem ein Schnippchen zu schlagen. Das Handy, welches er auf dem Beifahrersitz liegen hatte, piepste und er sah die Nachricht »Highlander gelandet«. Ogun lachte. Papa war gut drauf. Er hatte immer die beste Laune, wenn er sich mit seinen schottischen Vorfahren beschäftigte. »Mal schauen, was uns heute erwartet«, dachte Ogun. Sein Vater hatte immer den Schalk im Nacken. Beim letzten Mal, als er seinen Vater hier abgeholt hatte, war er zweimal an ihm vorbeigefahren, obwohl dieser an prominenter Stelle mit seinem Gepäck die ganze Zeit gestanden hatte. Sein Vater hatte großen Spaß daran gefunden, sich an diese Stelle zu stellen und gleichzeitig mit mentalen Techniken unsichtbar zu machen. Nicht umsonst hatte er im Dienst den Beinamen der Unsichtbare erhalten. Denn er war nicht nur einer der besten Auswärter des Dienstes gewesen, sondern wahrscheinlich der beste Beschattungsexperte, den der britische Geheimdienst damals hatte. Ogun fuhr also betont langsam auf den Abholbereich zu und versuchte sich auf die Reisetasche zu fokussieren, denn ohne diese längliche Reisetasche im Schottenmuster war sein Vater nie unterwegs. Aber heute war sein Vater alles andere als unsichtbar. Er entdeckte ihn sofort mitten auf der Taxenspur. Dort stand die Reisetasche mit dem Muster seines Clans und darum herum tanzte sein Vater den schottischen Schwertanz. Sein Gesichtsausdruck war dabei hochkonzentriert, nach innen gekehrt und völlig erdrückt. Jede Bewegung war voller Präsenz, Anmut und wilder Entschlossenheit. Ogun fuhr sein Auto einfach auf die Taxenspur, hielt an und stieg aus. Er kümmerte sich nicht um das Hupen der Taxenfahrer hinter ihm, sondern stellte sich zu seinem Vater und genoss diesen Tanz. Als sein Vater fertig war, verneigten sie sich voreinander und umarmten sich. »Du bist klasse, Papst«, sagte Ogun, »ich liebe dich.« Sein Vater lachte und sagte, »Denk immer daran, dass du Highlander-Blut in dir hast.« Sie stiegen ins Auto und fuhren los. Am Kassenautomaten freuten sie sich nochmal. Da sie unterhalb der 10-Minuten-Grenze waren, mussten sie gar nichts bezahlen. Ogun lenkte den Wagen zurück auf die Autobahn und jetzt hatten sie Zeit, sich in Ruhe auszutauschen. »Für wen war die Vorführung?« fragte Ogun seinen Vater. Sein Vater ließ sich Zeit mit der Antwort. Er schaute eine ganze Weile aus dem Autofenster in den regnerischen Tag und sagte dann, »Es ist immer gut, den gesichtslosen Auswärtern hinter den Überwachungskameras eine kleine Aufgabe zu geben, findest du nicht? Ich habe selber als Auswärter gearbeitet, wie du weißt. Und ja, sie werden die Bewegung analysieren und schnell merken, was es ist. Der Schwerttanz unseres Clans ist ein Symbol und Ausdruck unserer Vitalität, unserer Standfestigkeit und unserer Fokussierung auf ein natürliches Leben in unserem Hochland und eine klare Ansage an alle, dass wir keine fremde Herrschaft dulden werden. Gleichzeitig ist es für mich eine Form der Geistesschulung. Und ich werde meinen kleinen Besuch hier bei dir nutzen, um dir einige Grundschritte und Grundbegriffe dieses Tanzes beizubringen. Hast du Lust dazu?« »Oh ja«, sagte Ogun, »ich spüre schon das Highlander-Blut in mir pulsieren. Als du getanzt hast, habe ich die schottische Landschaft vor mir gesehen. Ihre Schönheit, ihre Kargheit, ihre Strenge, aber auch ihren majestätischen Ausdruck.« »Ja«, sagte sein Vater ruhig, »dieser Tanz ist auch ein Ausdruck dieser Landschaft.« »Wie läuft es sonst bei dir, Paps?«, fragte Ogun. »Ich habe viel zu tun, aber dieses Tun geschieht mit Freude. Ich habe eine Stiftung gegründet, die sich Vaccination Evaluated nennt, also Impfung ausgewertet. Wir beschäftigen uns damit, ehrliche Zahlen über das ganze Impfgeschehen zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, jenseits der Prospekte der Pharmafirmen und den geschönten und unehrlichen Zahlen der Regierung. Außerdem stellen wir klar, dass es keine Impfung war, sondern eine gentechnische Behandlung. Wir listen einfach ehrliche Zahlen, Fakten, Daten auf, die den Menschen erlauben, sich selber eine ehrliche eigene Meinung zu bilden. Außerdem sind wir eine Anlaufstelle für Menschen, die nach der Impfung Probleme bekommen haben, und das sind gar nicht so wenige. Hier bieten wir ganz praktische Hilfen an, denn das Medizinsystem will von diesen Menschen nichts wissen. Sie dürften eigentlich gar nicht da sein, da die Impfung ja immer als sehr, sehr sicher und nebenwirkungsfrei propagiert wurde. Wir arbeiten dabei mit dem Verband der geistigen Heilerinnen und Heiler zusammen und außerdem scheinen Aufstellungen dabei eine gute Wirkung zu haben. Ich selber habe das Impfgeschehen für mich aufstellen lassen und ich habe so wieder in meine Vitalität und Kraft zurückgefunden. Du siehst, es gibt viel zu tun. Eine ehrliche Aufarbeitung der letzten 2 Jahre hat begonnen, auch wenn viele das vielleicht nicht so gerne sehen mögen. Aber dies ist ihr Weg und wir gehen unseren. Und wie sieht's bei dir aus, Ogun? Sehr gut, sagte Ogun. Vergebung bietet mir alles, was ich will. Ich hatte zuerst große Schwierigkeiten mit meiner Klientin. Aber dank meiner inneren Vergebungsarbeit sind wir jetzt ein richtig gutes Team geworden. Heute ermittelt sie ganz alleine und wir werden nur die Auswertung zusammen machen. Das heißt, Ich habe den ganzen Tag frei und freue mich darauf, zusammen mit dir eine richtig schöne schottische Gemüsepie zu machen. Und ich freue mich sehr und es ist schön zu sehen, wie du dich dafür engagierst, einen ehrlichen Neustart in dieser Gesellschaft möglich zu machen. Sie schwiegen eine Weile und Ogun bemerkte, dass sein Vater eingelegt war. Gut so, dachte Ogun, dann kommen wir gleich sehr ausgeruht zu Hause an. Gesine saß in ihrem Lada Niva und bog rechts ab Richtung Eldena, einem Stadtteil von Greifswald. Sie war unterwegs, um Markus zu treffen, der zusammen mit Gerhard im Fanclub Ostseetümmler Hansaspiele besucht hatte. Sie hatte mit ihm telefoniert und er hatte sie gebeten, zum Parkplatz an der Bungalow-Siedlung in Galkow zu kommen. Dies war ein kleiner Ort am Greifswalder Bodden. Sie war die ganze Fahrt über mit ihrem Kurssatz beschäftigt. Er lautete: Diese Gedanken haben keine Bedeutung. Sie sind wie die Dinge, die ich in diesem Raum, auf dieser Straße, an diesem Ort sehe. Laut Übungsbuch des Kurses sollte sie mit diesem Gedanken 3 bis 4 Mal täglich eine Weile üben. Aber sie bemerkte jetzt schon, dass ihr dieser Gedanke gar nicht aus dem Kopf ging. Ihr war klar, dass sie in der 4. Lektion noch nicht erfassen konnte, worum es wirklich ging. Zudem wurde in der Einleitung des Übungsbuches ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man den Gedanken nicht glauben musste, sondern dass es darum ging, ihn anzuwenden. Sie konnte aber nicht anders, sie grübelte die ganze Zeit darüber, ob dieser Gedanke wahr ist. Sie erinnerte sich, von Ogun gehört zu haben, dass es um die Frage ging, wer oder was ich bin. Bin ich das Bewusstsein, in dem alle Gedanken, alle Wahrnehmungen erscheinen, oder bin ich die Traumfigur? Das ist die Frage. Und ja, vom Standpunkt des Bewusstseins aus gesehen, waren Gedanken einfach Ereignisse oder Erfahrungen, die im Bewusstsein entstanden und wieder verschwanden, so wie eine Welle im Meer entsteht und vergeht. Vom Standpunkt der Traumfigur aus gesehen war dies natürlich ganz anders. Die Traumfigur bestand aus Gedanken. Ich bin Gesine, ich bin unterwegs zu einem Treffen mit Markus, ich will den Tod von Gerhard aufklären, alles Gedankenketten, die kamen und auch wieder gingen. Sie bremste, weil sie an dem Wegweiser nach Galkow vorbeigefahren war. Die Straße war sehr eng, so dass nur ein Auto sie befahren konnte. Nach einem weiteren Kilometer kam sie in Galkow an und bog links ab in den Boddenweg. Wieder wurde die Straße etwas enger und dann sah sie links auch schon einen kleinen Parkplatz liegen. Dies musste der Treffpunkt sein. Ein Stück weiter gab es eine Bungalow-Siedlung und die Bungalows waren alle in der gleichen Bauweise gebaut. In der Mitte dieser Siedlung gab es eine kleine Gaststätte, die natürlich geschlossen war. Die ganze Siedlung wirkte verlassen und war wahrscheinlich nur in den Saisonzeiten belebt. Sie nahm das Handy und wählte die Nummer von Markus. Markus meldete sich fast sofort und sagte: Hallo? Ja, hier ist Gesine. Wir waren verabredet für heute. Ja, okay. Warte auf dem Parkplatz, ich bin in 5 Minuten da. Sie fuhr zurück zum Parkplatz, stellte den Wagen ab und stieg aus. Der Regen hatte aufgehört, aber es war noch sehr diesig. Nach einer kleinen Weile kam Markus angestapft. Er hatte eine Einkaufstasche in der Hand und war wirklich ein großer Kerl. Er mochte fast an die 2 Meter groß sein. Und er hatte riesige Hände, die wie kleine Bratpfannen aussahen. Er grinste freundlich und sagte dann, »Hi, ich bin Markus.« Gesine nahm die ausgestreckte Hand und sagte, »Ich bin Gesine, wir hatten telefoniert, du erinnerst dich?« »Ja, sicher«, sagte er, »komm, lass uns ein Stück gehen.« Ein schmaler Weg führte direkt von der Straße aus an das Ufer des Greifswalder Boddens. Es war diesig, in der Ferne war ein größeres Schiff und auch einige Wasservögel zu erkennen. Ein schmaler Sandstreifen zog sich längs des Boddenufers dahin. Bis auf das Schreien einiger Wasservögel war es sehr still. Ein Stück weiter war ein großes Felsenmeer mit einigen Bäumen zu erkennen. Markus stapfte darauf zu und erzählte, »Ich wohne hier jetzt 2 Jahre und mache den Hausmeister für die Bungalowanlage. Wir haben jetzt Winterruhe und das ist für mich die schönste Zeit. Die ersten Gäste kommen erst wieder Anfang März. Und hier ist es wunderbar still und friedlich. Gerhard hat mich hier öfter besucht und dann haben wir hier still am Ufer gesessen. Manchmal haben wir hier vorne an den Felsen ein kleines Feuer gemacht und uns Tee darauf gekocht.« Markus schritt mit seinen langen Beinen zügig aus und Gesine hatte etwas Mühe, ihm zu folgen. Als sie bei den Felsen angelangt waren, zog Markus aus seiner Tasche 2 Wolldecken und breitete sie auf den Felsen aus, sodass 2 Sitzplätze entstanden. Einen davon bot er Gesine an, dann setzte er sich selber. Aus der Tasche nahm er noch eine Thermoskanne und 2 Tassen und schenkte ihnen Tee ein. Gesine nahm einen Schluck Tee und fragte dann, »Worüber habt ihr gesprochen? Wie hast du Gerhard erlebt?« Markus schaute eine Weile aufs Meer, dann schaute er Gesine an und sagte, »Schwer zu sagen, weißt du, wenn du mit Gerhard hier gesessen hast, dann war es unglaublich still. Aber es war so eine lebendige Stille, verstehst du? Es fühlte sich einfach richtig gut an, mit ihm hier still zu sitzen. Manchmal haben wir über das gesprochen, was Gerhard Non-Dualität nannte. Ich erinnere mich, dass ich ihn direkt gefragt hatte, warum er nicht mehr auf Partys kommt und so. Da hatte er mich angelächelt und gesagt, »Weißt du, Markus, ich bin einfach im Moment damit beschäftigt, dass ich bemerke, dass ich mich und die Welt völlig falsch gesehen habe. Ich habe einfach immer gedacht und geglaubt, dass ich dieser Körper hier bin, verstehst du? Und dass ich etwas bin, was geboren worden ist und was sterben wird. Aber dann habe ich bemerkt, dass dies nicht wahr ist. Und seitdem beschäftige ich mich damit. Und ich erinnere mich, dass ich ihn dann gefragt hatte, ja, aber wenn du nicht dieser Körper hier bist, was bist du denn dann? Ich bin das Bewusstsein oder das Gewahrsein selber, in dem dieser Körper erscheint, hatte er gesagt. Dann hatte er einfach auf eine Welle gezeigt und gefragt, Markus, was meinst du, wo diese Welle begonnen hat? Na, irgendwo hier im Bodden oder in der Ostsee, habe ich geantwortet. Dann hatte er gelacht und gesagt, könnte es diese Welle geben, wenn es den Planeten Erde gar nicht geben würde? Natürlich nicht, hatte ich geantwortet. Also, sagte er, hat die Welle mit dem Planeten angefangen, oder nicht? Aber könnte es diese Welle geben, wenn es gar kein Universum gibt, hatte er dann gefragt. Und ich musste ihm natürlich recht geben, ohne Universum gibt es keine Welle. Aber womit hat das Universum begonnen, hat er mich dann gefragt. Ich hatte einfach keine Antwort mehr. Aber er fragte weiter. Hat das Universum nicht in deinem Denken begonnen? Gibt es ein Universum, wenn du nicht an ein Universum denkst? Wieder wusste ich nicht weiter, aber ich hatte so ein Gefühl, dass ich bemerkte, dass er recht hat. Wie soll ich sagen, ich spürte auf einmal, dass das Universum im Bewusstsein beginnt und im Bewusstsein endet. Dann las er mir aus diesem Buch hier vor. Markus zog ein Buch aus seiner Einkaufstasche, auf dem Ich Bin stand. Er schlug es auf, blätterte und las dann vor. Frage: Wird die Welt je enden? Maharaj: Ja, für sie selbst. Frage: Wann begann sie? Maharaj: Jetzt. Frage: Wann wird sie enden? Maharaj: Jetzt. Frage: Aber sie endet doch nicht jetzt. Maharaj: Sie lassen es nicht zu. Frage: Ich möchte schon. Maharaj: Nein, das stimmt nicht. Ihr ganzes Leben ist damit verbunden. Ihre Vergangenheit, Ihre Zukunft, Ihre Wünsche, Ihre Ängste, alles hat seine Wurzeln in der Welt. Wo sind Sie ohne die Welt? Wer sind Sie? Markus schlug das Buch zu und sie schauten eine Weile zusammen aufs Meer. Dann sagte er: Verstehst du? Es ist völlig willkürlich zu sagen, diese Welle endet hier oder sie hat da oder da begonnen. Gerhard schenkte mir das Buch dann. Und irgendwie begann sich mein Leben genauso zu verändern wie seins. Als dann die Hausmeisterstelle hier frei wurde, habe ich sie angenommen. Und seitdem sitze ich sehr gerne hier, schaue aufs Meer und lese manchmal in dem Buch. Es sind auf einmal die kleinen Dinge, die mich so freuen. Der Sonnenaufgang, die Freude, meine kleine Tochter zur Schule zu fahren, ein nettes Gespräch mit einem Wildfremden, das diesige Wetter eines Dezembermorgens. Sie schauten eine Weile schweigend aufs Meer. Dann sagte Gesine: Gerhard ist vor einigen Monaten gestorben. Nein, sagte Markus und schaute Gesine an. Gerhard ist nicht gestorben. Sein Körper mag gestorben sein, aber das, was Gerhard ist, kann nicht sterben. Und genau dies hat er mir vor einem halben Jahr gesagt, als er zum letzten Mal hier war. Er sagte: Markus, wenn jemand kommt und dir sagt, ich sei gestorben, glaube ihm nicht. Das, was ich bin, kann nicht sterben und das, was du bist, auch nicht. Wellen kommen und gehen, Formen kommen und gehen, aber wir sind das Potenzial. Und das Potenzial kommt und geht nicht. Gesine schaute ihn eine Weile an und bemerkte dann seltsamerweise, dass sie begann, zustimmend zu nicken.